HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es ist zwar nur eine Woche, aber die Vorfreude auf die Herbstferien ist riesig hier in Hessen. Am Montag gehen sie offiziell los, der letzte Schultag ist aber schon vorbei. Was die Menschen hier in Hessen in dieser Ferienwoche vorhaben, ob es in den Kurzurlaub oder einfach mal zu einem Waldspaziergang rausgeht, wir haben nachgefragt.
Wir fahren nach Prag und machen eine Städtetour mit den Kindern. Letztes Jahr ging es noch nicht wegen der Corona-Bedingungen und dann machen wir es dieses Jahr.
Mein Sohn ist frisch operiert, der ist krankgeschrieben jetzt. Der liegt da und schont sich in den Herbstferien. Wir haben nichts geplant. Ich habe keine Ferien, ich muss arbeiten und er freut sich, dass er keine Schule hat.
Gar nichts, weil die Kinder sind groß. Der Junge hat mit Studium angefangen eben. Und wenn die ein bisschen erwachsen sind, die haben ihre eigenen Pläne.
Wir fahren in Schwarzwald für 5 Tage. Bisschen kurz. Aber besser als gar nichts.
Stimmen zu den Plänen in den Herbstferien in Hessen. Eine Woche lang schulfrei. Immerhin. Aber warum eigentlich nur eine Woche? Fragen sich viele Familien, die auch irgendwie genervt sind. Denn das ist zum ersten Mal so, dass die Ferien eine Woche lang sind. Sonst dauerten die Herbstferien bei uns immer 2 Wochen. HR-Inforeporterin Hanna Immich hat das hessische Kultusministerium gebeten, den Schritt noch einmal zu begründen.
Jacqueline Wendt aus Frankfurt schlendert mit ihrer 9-jährigen Tochter über die Einkaufsmeile Zeil. Sie hat eine klare Meinung in Sachen verkürzte Herbstferien.
Ja, finde ich unmöglich. Und die Osterferien 3 Wochen braucht kein Mensch.
Und dieser 20-Jährige aus Frankfurt hat zwar selbst noch keine Kinder.
Aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, die vielleicht in den Urlaub fahren wollen, dass das einfach zu kurz ist, eine Woche.
Aber warum sind die Herbstferien diesmal eigentlich nur eine Woche lang? Das hängt damit zusammen, dass die Sommerferien in Hessen in diesem Jahr besonders spät lagen. Auf HR-Anfrage antwortet das hessische Kultusministerium schriftlich.
Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass im Oktober 2 Wochen Ferien sind, wenn die Schule nach den Sommerferien gerade erst im September wieder begonnen hat.
Als Ausgleich sind die Osterferien 3 Wochen lang. Denn die Zahl der Ferientage bleibt mit 75 Tagen übers gesamte Schuljahr verteilt natürlich gleich. Mutter Jacqueline Wendt findet die Regelung trotzdem nicht gut.
Die Osterferien sind eindeutig zu lang. Da müssen die Kinder zu lange in die Betreuung. Und so waren sie es halt immer gewöhnt, einfach 14 Tage noch mal im Herbst in eine Betreuung zu gehen.
Aber auch im kommenden Schuljahr 2023/24 wird es in Hessen noch einmal genauso aussehen. Eine Woche Herbstferien, 3 Wochen Osterferien. Grund auch hier wieder, die Sommerferien liegen spät und dauern bis Anfang September. Warum die Sommerferien in den Bundesländern aber so unterschiedlich geregelt sind, erklärt noch einmal das hessische Kultusministerium schriftlich.
Die Termine der Sommerferien stimmen die Länder in der Kultusministerkonferenz auf mehrere Jahre im Voraus ab. Bei den Sommerferien bilden die Länder regionale Gruppen, damit nicht überall gleichzeitig Ferien sind.
Um zum Beispiel Staus auf Autobahnen oder überbuchte Hotels in Ferienregionen zu vermeiden. Hessen bildet eine Gruppe mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Und in diesem und dem folgenden Schuljahr ist eben gerade diese Gruppe spät dran mit den Sommerferien. Die 8-jährige Jamur findet längere Herbstferien besser.
Man sollte 2 Wochen Herbstferien haben, weil Schule ist anstrengend.
Im Schuljahr darauf, also 2024/25, liegen die Sommerferien in Hessen wieder früher. Dann dürften es wohl auch wieder 2 Wochen Herbstferien werden. Denn laut Kultusministerium soll die Verkürzung nur eine Ausnahme bleiben.
Eine Woche Herbstferien in Hessen? Aber warum nur eine Woche? Antworten und Reaktionen darauf hat Hanna Immich zusammengetragen. Gemeinsam handeln, mehr erreichen. Seit 20 Jahren kümmert sich das Hessische Netzwerk gegen Gewalt um Präventionsarbeit. Dieses Jubiläum wurde im Schloss Biebrich in Wiesbaden gefeiert. Und mit zum Projekt Netzwerk gegen Gewalt gehören unter anderem zertifizierte Schulen, die sogenannten PIT-Schulen. PIT steht für Prävention im Team. Was genau das Netzwerk gegen Gewalt ist und wie sich die Arbeit in den vergangenen 20 Jahren verändert hat, erklärt uns unsere landespolitische Korrespondentin Ariane.
Einer der Gründe, weshalb das Netzwerk ins Leben gerufen wurde, war der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, bei dem ein ehemaliger Schüler 16 Menschen und anschließend sich selbst erschossen hat. Auch die Jugendkriminalität habe damals zugenommen, erklärt LKA-Chef Andreas Röhrig. 20 Jahre später ist für ihn das Netzwerk gegen Gewalt ein Erfolgsmodell.
Das ist deutlich besser geworden. Wir haben natürlich auch nach wie vor Straftaten, aber insgesamt sind die Fallzahlen rückläufig.
Insgesamt 4 Ministerien sind beteiligt, neben dem Innen- und dem Kultusministerium auch das Sozial- und das Justizministerium. Die Gewalt an sich verlagere sich aber auch immer mehr ins Netz, sagt Staatssekretär Manuel Lösel aus dem Kultusministerium.
Gewalt hat sich leider weiterentwickelt. Wir haben auch bedingt wahrscheinlich durch Corona eine Zunahme von Gewalt im Netz. Und hier müssen wir stärker werden. Das sind einfach Probleme, die hatten wir vor 20 Jahren nicht.
Ein konkretes Beispiel des Landesprogramms ist PIT, Prävention im Team. Dieses Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 8. Sie sollen lernen, souverän und gewaltfrei in brenzligen Situationen zu reagieren. Hessenweit machen über 100 Schulen bei dem Projekt mit. Eine davon ist die Ernst-Reuter-Schule 2 in Frankfurt. Maren Wedekind ist Sozialpädagogin an der Ernst-Reuter-Schule 2 und hat bis zur Pandemie die Kurse viele Jahre lang betreut.
Eine der Hauptmethoden, mit denen wir arbeiten, sind das Rollenspiel. Die SchülerInnen probieren ganz viel aus, in denen ihnen Szenen vorgegeben werden, Vorschläge vorgegeben werden und durch Rollenspiel ausprobiert wird, was passiert, wenn man sich so oder so verhält.
Sie findet es sehr schade, dass die Kurse aktuell nicht stattfinden können. Sie hofft aber, dass es im kommenden Schuljahr an ihrer Schule mit Prävention im Team weitergeht.
Also ich bekomme auch Feedbacks von SchülerInnen, die vielleicht vor Jahren dieses Projekt mitgemacht haben und Alltagssituationen hatten, wo sie wirklich dann das Gefühl hatten, ja, es hat mir geholfen, ich war irgendwie vorbereitet, wie verhalte ich mich, wenn das oder das auf der Straße passiert.
Oder eben auch in der digitalen Welt im Netz, damit sie gut vorbereitet sind und kein Opfer von Gewalt werden.
Das hessische Netzwerk gegen Gewalt. Seit 20 Jahren kümmert es sich um Präventionsarbeit. Das Jubiläum wurde im Schloss Biebrich in Wiesbaden gefeiert. Ariane Focke berichtete. Dort, wo eigentlich Wasser sein sollte, waren im Sommer im Rhein oft grünes Gras oder Kies zu sehen. Zum Beispiel vor Oestrich-Winkel im Rheingau-Taunus-Kreis war das so. Das Niedrigwasser im Rhein hat für Probleme in der Schifffahrt gesorgt. Aber die gute Nachricht, die Fische im Rhein haben weitestgehend überlebt. Untypisch, denn eigentlich kann niedriges und zu warmes Wasser für massenhaftes Fischsterben sorgen. Mein Kollege Werner Schliericke hat mit hr-Inforeporter Tobias Weiler-Mattes über das Thema gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum das Fischsterben denn zum Glück ausgeblieben ist.
Weil es im September ordentlich geschüttet hat. Die weißen Sandbänke im Rhein sind dann schnell wieder verschwunden. Der Wasserstand, der ist wieder deutlich gestiegen. In vielen Jahren ist der Wasserstand des Rheins im Herbst tatsächlich am niedrigsten gewesen. Der Fluss hat sich ökologisch gesehen anscheinend in diesem Jahr wieder weitgehend erholt. Da können wir jetzt tatsächlich von Glück sprechen, dass es geregnet hat. Das hat mir ein Biologe vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigt.
Warum sind Niedrigwasser und warme Temperaturen im Rhein so ein Problem für die Fischbestände?
Wenn der Wasserstand jetzt niedrig ist, dann ist einfach weniger Platz für Schiffe und Fische. Die teilen sich dann quasi die Fahrrinne. Die Schiffe haben an einigen Stellen im Rhein nur noch eine Handbreit Wasser unter sich. Und wenn die Fische da drunter kommen oder in die Schiffsschraube geraten, dann sind sie im schlechtesten Fall tot. Das Zweite, wenn das Wasser wärmer ist, dann kann es weniger Sauerstoff binden als kühleres Wasser. Der Rhein war im Sommer so um die 26 Grad warm. Fische passen ihre Körpertemperatur an. Die ist dann immer so warm wie das Wasser, in dem sie schwimmen. Der Körper wird also wärmer, das Herz schlägt schneller, der Fisch braucht mehr Sauerstoff. Gleichzeitig ist aber weniger Sauerstoff da. Also den Fischen geht der Sauerstoff aus.
Und das ist eben in diesem Sommer nicht passiert, weil es, wie du gesagt hast, im September genug geregnet hat?
Genau, also die Phase, in der das Wasser im Rhein so warm war, war zu kurz, um für ein massenhaftes Fischsterben zu sorgen. Ein Experte hat dazu gesagt, im Rhein muss die Wassertemperatur mindestens 40 Tage lang am Stück über 25 Grad liegen, dann kann es ein weitflächiges Fischsterben geben. Die Fische haben es aber auch geschafft, in kühleres Wasser auszuweichen. Bei den Bächen und auch kleineren Flüssen muss wieder für mehr Schatten gesorgt werden, damit kühleres Wasser in die Flüsse wie den Rhein oder in den Main fließen kann. Dann erwärmen die sich auch nicht so stark. Bedeutet, Bäume anpflanzen oder aber die Ufer der Bäche in Ruhe lassen, damit dort wieder Gestrüpp wachsen kann und somit Schatten gespendet wird.
Tobias Weiler im Gespräch mit meinem Kollegen Werner Schliericke. Ein massenhaftes Fischsterben im Rhein ist ausgeblieben, obwohl das Wasser im Sommer zu niedrig und zu warm war. Vielen Dank für die Informationen. Ja, das Klima verändert sich rasant und der Mensch hat einen großen Anteil daran. In dieser Sache sind sich die meisten Forscherinnen und Forscher einig. Doch wie kommen sie eigentlich zu ihren Erkenntnissen? Dieser Frage widmet sich eine neue Sonderausstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum, die sie gemeinsam mit der Goethe-Universität konzipiert hat. HR-Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich die neue Ausstellung vorab für uns angesehen.
Es ist nur ein winziger weißer Splitter, der im Schaukasten liegt, etwa 1 Millimeter groß. Dieser Splitter ist Zahnschmelz von einem Urpferdchen aus der Grube Messel bei Darmstadt. Es lebte vor 48 Millionen Jahren. Dieser winzige Überrest ist für Forscherinnen und Forscher ein wichtiges Puzzlestück, um herauszufinden, wie die Klimabedingungen auf der Erde vor Jahrmillionen waren, erklärt Andrea Weidt, eine der beiden Kuratorinnen der neuen Senckenberg-Ausstellung.
Also man nutzt den Zahnschmelz, um herauszufinden, wie damals zur Lebzeit dieses Urpferdchens der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre war.
Für den Laien allerdings ziemlich kompliziert. Anschaulicher sind da die anderen Objekte, die die Klimaforscher untersuchen. Muscheln, der versteinerte Teil eines Tintenfischs oder Bohrkerne, ebenfalls aus der Grube Messel.
Klimaarchive können Sedimente sein, können Versteinerungen sein, einfach Fundstücke aus der Vergangenheit, in denen Umweltinformationen von damals und in dem Fall für uns wichtige Klimainformationen gespeichert sind.
In der Ausstellung ist ein großes Diagramm zu sehen. Es zeigt, wie sich Temperatur und CO2-Gehalt in der Atmosphäre entwickelt haben in den letzten 95 Millionen Jahren. Es gab immer Schwankungen zwischen warmen und kalten Phasen. Hinzugekommen sei dann der Faktor Mensch, der das Klima stark beeinflusse, sagt Senckenberg-Direktor Andreas Mulch.
Für uns ist entscheidend, dass die Veränderung, die wir heute auf der Erde sehen, um ein Vielfaches schneller funktioniert als vieles, was wir aus der Erdgeschichte gewohnt sind. Insofern ist es überhaupt nicht einfach, Analoge zur zukünftigen Entwicklung in der Erdgeschichte zu finden. Wir Menschen verändern den Planeten in einer Geschwindigkeit, die wir so aus der Erdgeschichte nicht kennen.
Prognosen, wie sich das Klima in Zukunft entwickelt, hängen davon ab, wie sehr sich die Erde erwärmt. Besonders anschaulich machen das in der Ausstellung verschiedene Klimamodelle, die man auf einem großen Bildschirm miteinander vergleichen kann. Dort sind zwei Erdkugeln zu sehen, im Jahr 2100. Auf der linken Erdkugel steigt die Temperatur um 1,5 Grad, auf der rechten Kugel um 3 Grad. Und 3 Grad hätten verheerende Auswirkungen, erklärt Kuratorin Lisa Voigt.
Wenn wir jetzt diese Erde hier auf die Pole drehen, sehen wir hier schon gar kein Eis mehr. Also wir können es hier jetzt auch einstellen, dass uns Eis angezeigt wird. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht, aber habe ich nicht. Das Eis wird weg sein.
Mit ihren Klimaforschungen und Prognosen wollen die Wissenschaftler dazu beitragen, dass es anders kommt, indem sie die Menschen darauf aufmerksam machen, welche Konsequenzen es hat, wenn sie den Klimawandel weiter anfachen.
Die neue Ausstellung Klimawissen schaffen, was die Vergangenheit über die Zukunft weiß. Sie ist ab sofort geöffnet und bis Mitte Juli im Senckenberg-Museum in Frankfurt zu sehen. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. In der ARD-Audiothek gibt's auch unter anderem diese Sendung zum Nachhören. Ihnen ein schönes Wochenende.